Breitband Topic.
Auch bei der diesjährigen CeBIT, die heute in Hannover zu Ende geht, waren sie ein Top-Thema und wurden gleich in der Eröffnungsrede erwähnt. Es geht um Cyber-Physical Systems, also eingebettete Computersysteme, die in direktem Austausch mit ihrer Umgebung stehen und mit dieser auch kommunizieren können. Man kann sich das vorstellen wie eine Art Internet der Dinge, das so funktioniert, dass eben immer mehr Gegenstände mit Sensoren und Netzzugang ausgestattet werden und darüber lernen können, auf unterschiedliche Situationen zu reagieren. Ziel dieser Systeme ist, unser Leben zu erleichtern. Inwieweit Ihnen das jetzt schon gut gelingt, ein Überblick von Matthias Finger.
Das Internet der Dinge ist längst Realität. Besonders im Transportwesen treten Maschinen seit langem miteinander in Kontakt und regeln Abläufe größtenteils selbst. Im Nahverkehr fahren Züge ohne Fahrer und auch Flugzeuge fliegen beinahe vollautomatisch. Computer kombinieren dafür die Messwerte der bordeigenen Sensoren mit dem Datenstrahl der Flugüberwachung. In manchen Großwäschereien werden Textilien mit Chips ausgestattet. Die Waschanlage führt die Kleidungsstücke so den richtigen Reinigungsprogrammen zu. Wenn es nach der Industrie geht, könnte diese Technologie auch in unsere Haushalte Einzug halten. Voraussetzung ist eine Hinterlegung der Reinigungshinweise im eingewebten RFID-Chips. Aus den günstigen Informationsträgern lesen elektromagnetische Wellen die nötigen Anweisungen heraus. In Alltagsgegenständen wie Büchern und Lebensmittelverpackungen werden in Zukunft auch kleine Chips eingesetzt und so digital veredelt. Beim Kauf eines abgepackten Stücks Fleisch könnte ein Smartphone das Produkt im Wagen erkennen und sofort Rezeptvorschläge unterbreiten. Auch unter Verwendung von Lebensmitteln, die sich bereits zu Hause befinden. Das mobile Internet macht den ständigen Abgleich möglich. Mit einem Forschungsprogramm bemüht sich die Bundesregierung, die deutsche Marktführerschaft auf dem Gebiet der Cyber-Physical Systems zu zementieren. Das Forschungsfeld ist groß. Gesche Roy vom Deutschen Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz.
Es könnte wirklich alles vernetzt sein. Also meine Schuhe, mein Joghurtbecher, mein Kühlschrank mit meinem Auto, sodass mein Auto zum Beispiel weiß, was ich eingekauft habe und dann auch weiß, was ich bezahlt habe. Und mein Auto sagt mir dann, du hast 2 Packungen Müsli bezahlt, im Kofferraum liegt aber nur eine.
2020 sollen es 50 Milliarden Geräte sein, die unsere Angelegenheiten autonom regeln. Technisch ist das kein Problem. Was fehlt, ist eine Debatte in der Gesellschaft. Wie viel Kontrollverlust wollen wir?
Eine Frage, die ich auch mit Sandro Geiken, Technikforscher und Technikphilosoph an der Freien Universität Berlin besprochen habe. Wenn kabellose Übertragungstechniken wie RFID und NFC und eine immer besser und kleiner werdende Sensorik dazu führen, dass immer mehr Dinge Netzzugang erlangen, kann man ja rein theoretisch zumindest davon ausgehen, dass in Zukunft die Informationen über die Menschen, die sich tagtäglich eben mit diesen Dingen umgeben, immer lückenloser werden. Aber wie weit, Sandro Geiken, wird die Vernetzung von Gegenständen denn in der Realität tatsächlich gehen?
Also es kann prinzipiell sehr weit reichen und es wird auch immer billiger. Ja. Also es ist durchaus möglich, dass man Obst labelt und trackbar macht individuell. Im Moment hat man ja die Kisten zumindest trackbar. Kann auch sein, dass man das irgendwann mal runterbricht. Und auch bei Kleidung, das wäre dann sowas, was für die Logistik natürlich praktisch wäre, ja, und auch vielleicht für Nahrungsmittelkontrollen oder sowas. Aber man hat dann natürlich da den Nachteil, dass da auch diese Element der Überwachung dann immer gleich mit reinkommt. Und da ist die Frage, ob da nicht dann der potenzielle Schaden den Nutzen überwiegt.
Deutschland gilt ja sowieso eher als zurückhaltend und kritisch, was so neue Technologien angeht. Wie glauben Sie denn, wird diese Entwicklung da aufgenommen werden?
Das Paradoxe bei uns ist, dass wir kritisch sind, was so Überwachungsgeschichten angeht, gleichzeitig aber zu den 10 am meisten überwachten Ländern der Welt gehören. Das hat einfach damit zu tun, dass wir hier viel forschen und entwickeln. Ja, also wir sind so ein Innovationsmotor und natürlich auch in diesem Bereich Mikroelektronik, Sensorik. Das heißt, also hier wird viel dazu geforscht und gemacht und das muss dann natürlich auch irgendwie verkauft werden und an den Markt gebracht werden. Ja, das ist also so diese ganze mondäne Dynamik, die uns da immer wieder viel Überwachungsmaßnahmen einhandelt. Wie sich das konkret dann ausprägen wird, das hängt ganz essentiell daran, ob die Techniker und die Regulierungsbehörden in der Lage sind, vertrauensvoll klar zu machen und zu versichern, dass diese Sachen nicht zu illegitimen Überwachungszwecken genutzt werden. Das müssen wir eben abwarten. Ja. Denn tatsächlich kann man technisch nur relativ wenig Garantien geben dafür, dass es nicht missbraucht wird. Das hängt immer dann alles am Goodwill der Benutzer. Und auch da, wenn es da mal 2, 3 schwarze Schafe gibt, ja, und das kann ja einfach mal passieren, dann kann das natürlich auch schon zu sehr, sehr massiven Vertrauenserosionen in der Bevölkerung führen.
Kann man dann damit rechnen, dass es irgendwann so Gütesiegel gibt, no chips, no senses oder so? Oder?
Kann gut sein, ja, könnte ich mir gut vorstellen.
Wie sieht das denn mit der Auswertbarkeit von diesen Daten aus?
Das ist auch so ein Bereich, der immer besser perfektioniert wird und optimiert wird parallel. Also es galt ja lange Zeit zum Beispiel bei diesen ganzen Data Mining Geschichten, wo man sagt, kommerzielle Data Miner, die haben jetzt pro Haushalt ungefähr 400 bis 600 Informationen. Und da war dann lange Zeit die These, naja gut, die sammeln das jetzt alles. Aber wer soll sich das denn ansehen? Ja, ist ja utopisch. Wer guckt sich so ein Zeug wirklich an? Aber da unterschätzt man natürlich dann wieder die Informatik, die natürlich auch Werkzeuge bereitstellt, semantische Analysewerkzeuge, um genau das zu tun, ja, um das automatisiert auszuwerten und um einem dann zum Beispiel in so nach dem Muster der Rasterfahndung verdächtige oder besonders attraktive Kunden rauszuwerfen. Oder um dann halt einfach Menschen in bestimmte Profile zu sortieren. Ja, das ist also sowas, was durchaus möglich ist, jetzt schon möglich ist. Und das könnte man natürlich dann auch auf diese intelligenten Umgebungen anwenden.
Mit diesem Technikmix kommen wir dem Menschen immer mehr auf die Schliche sozusagen.
Absolut, ja. Also wir werden natürlich mit jedem Auge und Ohr, das wir uns einbauen und mit jeder IT, die bleibt ja nicht auf unseren Körper beschränkt, sondern die muss ja immer kommunizieren mit einer Infrastruktur im Hintergrund. Das heißt also, dass alles, was die bei mir sieht und hört und mitkriegt und was ich möchte und eingebe, und ausgebe, dass das auch alles irgendwo an einen anderen Ort kommt. Ja, das ist also immer so ein chronisches Problem und da mache ich mich dann halt einfach notwendig transparent.
Was macht das mit dem Menschen? Wird er sich anders verhalten?
Es gibt ganz unterschiedliche Hypothesen. Die eine Hypothese ist, dass wir sagen, wir werden uns da total dagegen stemmen, wenn erstmal nur genug Missbrauchsfälle bekannt sind, ja, dass dann irgendwie bei den Leuten das Problembewusstsein dafür wächst und man das dann rigoros wieder einschränkt über Gesetzgeber. Die andere Hypothese ist sowas wie, was David Brin vorgetragen hat, Transparent Society, dass man dann sagt, okay, wir können es jetzt sowieso nicht mehr retten und der Fortschritt lässt sich nicht aufhalten und wir müssen jetzt uns alle in die totale Transparenz ergeben und werden uns dann irgendwie daran gewöhnen, eine völlig transparente Gesellschaft zu sein. Daran glaube ich aber nicht, das ist so eine Techniker-Utopie. Der Fortschritt hat sich immer aufhalten lassen. Haben wir ganz viele Beispiele aus der Technikgeschichte. Wenn es zu negativ wurde, dann muss man einfach mal sehen, wie es sich auswächst.
Aber wie würde sich denn in so einem positiven Szenario der Mensch verhalten, also bewegen? Was würde er anders machen als heute?
Naja, alles, wahrscheinlich würde man alles das, von dem man nicht möchte, dass das alle wissen, einfach nicht mehr tun können. Wenn man jetzt in so einer komplett transparenten Gesellschaft lebt. Ja, aber das ist schwierig, sich vorzustellen. Ja, wir haben ja im Moment noch die Möglichkeit, individuell zu sein und privat zu sein. Das ist ja auch sehr tief in uns drin, ja, dass wir uns einfach unbeobachtet fühlen die meiste Zeit unseres Lebens. Und wie uns das verändern wird, wenn wir dann erstmal wissen, dass uns alle die ganze Zeit beobachten und alles mitgeschrieben wird, was wir so tun, das weiß ich jetzt nicht.
Auf der anderen Seite sind wir natürlich auch besser oder mehr wissend, kann man auch positiv beurteilen. Also wir gelangen
ja,
viel einfacher an Informationen.
Klar, aber da ist natürlich immer die Frage, wie diese Informationen dann auch verarbeitet und aufbereitet werden. Ja, wir haben halt eben auch das Phänomen, merken wir in ganz vielen Bereichen, auch gerade beim Militär zum Beispiel, dass wir immer so, Militärs sind eigentlich gute Beispiele, weil die so ein bisschen vorangeritten sind da, was das angeht. Da gibt's ganz tolle Sensoren, die haben so Tennisballgröße, sehen aus wie Steine und die werden dann so in tausender Stückzahlen über Kampfgebieten abgeworfen. Da liegen also lauter Steine darum und einige davon sind aber sehr raffinierte Sensoren, die genau gucken können, wer sich da wie bewegt und sowas. Die Militärs haben aber jetzt das Problem, dass sie immer mehr Fehlentscheidungen treffen, weil die Informationsflut einfach zu groß ist. Ja, die haben, obwohl das natürlich schon aufgearbeitet und vorbereitet wird, aber die sind jetzt im Grunde genommen nicht mehr in der Lage, das alles zu verarbeiten und noch zu kompetenten Entscheidungen zu kommen, in diesen auch kleinen Entscheidungszeiträumen, die da haben. Und das könnte natürlich so pars pro toto dann ein Problem sein, das auch der Gesellschaft droht.
Ist denn dieser Austausch von Informationen, der in diesem Szenario vor allen Dingen dann über Maschinen läuft, eigentlich nicht so eine Art Antithese zu dem, was eigentlich das soziale Netzwerk hervorbringt, nämlich den Austausch zwischen Menschen?
Das kann man so oder so sehen. Also ich würde es eher komplementär sehen, denn natürlich ist die technische Infrastruktur erstmal so gestaltet, dass sie uns hilft. Und das sehen wir ja auch schon, wenn ich mich in sozialen Netzwerken bewege und ich tausche mich dann aus, dann ergänze ich das ja in der Regel mit Informationen, die ich aus dem Internet ziehe. Also die technische Infrastruktur unterfüttert mich da und ergänzt mich und unterstützt mich dabei. Und das wäre eigentlich eher so das Modell, glaube ich.
Und welche Rolle wird der Mensch in dieser total extrem vernetzten Welt spielen?
Das ist die Frage, ob der Mensch von der Technik dann irgendwann beherrscht wird oder ob er noch der Herrscher der Technik ist. Das wird natürlich sehr davon abhängen, was wir da konkret entwickeln und auch eben in welchen Kulturen wir leben und wie diese Sachen eingesetzt werden.
Aber Sie sind jetzt nicht der große Optimist.
Ich bin nicht der große Optimist, was das angeht. Ich würde es jetzt diese ganzen technischen Revolutionen, weil ich die ja auch kenne, die Leute, die das betreiben, da ist also noch viel Illusion dabei, viel marktgetriebene Illusionen und das muss ich erstmal alles so absondern und aussondern. Das wissen wir dann so in 10 bis 15 Jahren, was übrig geblieben ist. Aber generell würde ich sagen, dass bestimmt 70-80% von dem Kram, was wir jetzt so in der Pipeline haben an Visionen und Entwicklung und dass das dann überflüssig wird. Ja. Das ist aber auch so der normale Schnitt bei solchen technischen Entwicklungen. Da gibt es immer sehr viel Überschuss, weil man produziert, so die Gesellschaft produziert sozusagen auf Überschuss Technologien und die Menschen suchen sich dann im Laufe der Jahre das aus, was sie so brauchen und das sind so die üblichen Entwicklungspfade.
Aber Sie haben immer noch die Chance auszusuchen.
Ja, das müssen wir sagen. Also das ist halt auch so eine Fehlkonzeption der Techniker, dass die Technik an sich jetzt der Maßstab wäre. Natürlich suchen die Menschen sich selber die Technik aus und da muss man auch gar nicht groß Angst haben, dass wir jetzt überrollt werden von irgendwie was. Wenn wir das nicht wollen, dann wird es auch nicht passieren.
Verhalten optimistisch. Sandro Geiken war das, Technikphilosoph an der Freien Universität Berlin zum Thema Cyber Physical Systems. Das Gespräch haben wir vorher aufgezeichnet, in seiner vollen Länge nachzuhören unter breitband.de.